Herzliches Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk der Stimme der Vernunft aus der Schweiz zu unserer heutigen Ausgabe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Schön, sind Sie dabei. Der Rechtsstaat ist immer nur so gut wie die Menschen, die in ihm wirken. Er ist langsam in wichtigen Fragen wie einer Wahlprüfung, eifrig bis übereifrig in Fragen der Zensur und humorlos im Allgemeinen. Wenn wir uns über Abläufe im Rechtsstaat beschweren, und Grund zur Beschwerde gibt es allemal, dann sollten wir uns auch gegen die eigene Brust klopfen und fragen, ob wir genug getan haben, den Rechtsstaat zu einem besseren Ort zu machen, ob wir an unserem rauen Stein arbeiten oder lieber mit dem Finger auf andere zeigen. Mit Professor Jan Bockemühl aus Regensburg spreche ich über eine Tagung von Strafverteidigern aus dem Fürstentum Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland, dem sogenannten Dreiländerforum Strafverteidigung. Unser Kollege Ulrich Fischer aus Frankfurt gehört zu den rund 1000 Beschwerdeführern, die sich mit einer Wahlprüfungsbeschwerde in Bezug auf die zurückliegende Bundestagswahl an den Deutschen Bundestag gewendet haben. Das Bundesverfassungsgericht musste in der Zwischenzeit eine Entscheidung treffen, weil der Wahlprüfungsausschuss sich über Monate nicht konstituiert hatte. Mit ihm spreche ich über seinen Kampf ums Recht in Berlin und Karlsruhe. Dr. Michael Osege aus Münster bearbeitet einen Fall von Zensur. Ein Elternratgeber sollte betroffenen Eltern Unterstützung geben, wenn Kinder meinen, im falschen Geschlecht geboren zu sein oder denen es möglicherweise nur eingeredet wird. Dieser Elternratgeber kam nun auf den sogenannten Index für jugendgefährdende Schriften. Und unser Kollege Carlos Gebauer aus Düsseldorf macht sich Gedanken nicht nur über die Humorlosigkeit im deutschen Verwaltungsalltag. Der Aufhänger für seinen Kommentar ist, oder besser war, ein Kunstwerk in Form eines Fahrzeugs. Diesem Fahrzeug verpasste die städtische Verkehrsüberwachung einen Strafzettel wegen Falschparkens. Im Rechtsstaat auf Kontrafunk begrüße ich heute Professor Dr. Jan Bockemühl, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, Honorarprofessor an der Universität Regensburg, zu einem Thema, das ein bisschen einen Ausblick zulässt, während wir in den meisten Themen in diesem Format Aktuelles betrachten, blicken wir jetzt ein bisschen nach vorne. Es kommt erneut zusammen, das sogenannte Dreiländerforum Strafverteidigung. Herr Professor Bockemühl, zunächst herzlich willkommen.
Danke Ihnen und freue mich, dass ich abermals da sein darf.
Herr Professor Bockemühl, was hat es denn mit diesem Dreiländerforum Strafverteidigung auf sich? Was ist das für eine Vereinigung? Seit wann gibt es die? Und was ist da jetzt für eine Tagung angesetzt?
Das Dreiländerforum findet diesmal zum 14. Mal statt. Wegen Corona gab es da mal 1-2 Jahre, in denen das Dreiländerforum nicht stattfinden konnte. Erstmalig haben wir uns im Jahre 2011 in Innsbruck getroffen und die Idee ist geboren ein Jahr vorher anlässlich eines österreichischen Strafverteidigertages. Und da haben sich verschiedene Vertreter von Anwaltsvereinigungen aus den Dachländern getroffen und festgestellt, dass in allen drei Ländern, Schweiz, Österreich, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland, wir Strafverteidiger mit den gleichen Problemen befasst sind. Und daraus ist entstanden, ein gemeinsames Format zu machen, dieses Dreiländerforum Strafverteidigung. Und das findet jedes Jahr statt. Ursprünglich im Frühjahr, jetzt sind wir auf den Herbst ausgewichen und abwechselnd immer in Österreich, Deutschland, in der Schweiz. Und seit einigen Jahren ist auch noch das Fürstentum Liechtenstein hinzugestoßen. Und dieses Mal ausgerichtet von der Initiative Bayerischer Strafverteidiger. Und wir haben uns diesmal für Nürnberg entschieden.
Jetzt gibt es ganz, ganz viele berufsständische Vereinigungen oder Zusammenschlüsse von Rechtsanwälten, die sich mit berufsspezifischen Themen befassen. Was ist die Besonderheit dieses Dreiländerforums? Sie sagten es über drei Länder oder vier, wenn man Liechtenstein dazu nimmt, das Fürstentum. Wieso braucht es dieses Dreiländerforum? Was ist die Besonderheit?
Die Besonderheit ist, dass es natürlich auch in der heutigen Zeit immer mehr auch Strafverteidigungen gibt, die länderübergreifend geführt werden. Die Strafverfolgungsbehörden machen das schon lange über die europäischen Strafverfolgungsinstitutionen. Und dass uns jedenfalls eins vereint, dass wir schlicht und ergreifend gemeinsame Probleme, die länderübergreifend sind, auch diskutieren wollten. Das ist eben jedenfalls der Ursprung gewesen der Tagung. Und wir versuchen immer dann jedenfalls auch Themen zu finden, die in allen 3 oder 4 Ländern auch von Relevanz sind und die dann zu diskutieren, beziehungsweise aus unterschiedlichen Richtungen auch zu beleuchten und zu hinterfragen und eventuell auch Lösungen für den täglichen Arbeitsanfall zu finden.
Die nächste Tagung findet just in einer Woche statt, am 19. und 20. September in Nürnberg. Was ist die Besonderheit am Tagungsort Nürnberg?
Ja, die Besonderheit ist, dass wir hier einen Rückblick auch vornehmen. Wir haben das Ganze nämlich angehängt an die Nürnberger Prozesse, in denen es ja was ganz Besonderes gab. Es gab damals zum ersten Mal ein Weltgericht, was also tagte hier von den 4 alliierten Mächten. Und wir werden auch unsere eigenen Verhandlungen da sozusagen führen an den historischen Orten und wollen einen Blick werfen auf das, was jedenfalls Nürnberg für die Strafprozessordnung in den verschiedenen Ländern gebracht hat. Es gibt ja auch Ansatzpunkte dafür, dass wir also immer internationaler werden. Wir werden auch einen Blick in das Wirtschaftsstrafrecht werfen, was auch international sich ausrichtet. Und das dritte Thema, was wir bearbeiten werden, dass in Nürnberg die Geburtsstunde des Simultandolmetschens im Gerichtsverfahren gewesen ist, werden auch beleuchten, inwiefern wir da von Nürnberg zurückgegangen sind oder durchaus jedenfalls einen Standard erreicht ist, der vielleicht sogar hinter Nürnberg zurückfällt. Das sind so die Themen, wieso wir Nürnberg ausgewählt haben. Und dann natürlich die tolle Location mit dem Sitzungssaal 600, in dem die Nürnberger Prozesse auch stattgefunden haben.
Sie haben in einer Denkschrift über das Dreiländerforum betont, dass es unter anderem sich in die Tradition des Kampfes um die freie Advokatur stelle. Ist das ein Thema, das aus Ihrer professionellen Wahrnehmung heute noch akut ist oder wieder akut geworden ist?
Ich glaube schon, dass es immer gut ist, sich dessen zu vergegenwärtigen, woher die Advokatur kommt. Eine ohne Repressalien auftretende und sich für die Rechte des Mandanten einsetzende Advokatur und insbesondere Verteidigung ist essentiell für jedes Rechtssystem. Wenn Verteidigung Repressalien für die Art und Weise der Verteidigung vergegenwärtigen muss, ist unser Recht, glaube ich, am Ende. Das sieht man in anderen Ländern, die sich auch Demokratien schimpfen, glaube ich, ganz, ganz gewaltig, wie auf Anwälte eingegangen wird. Da müssen wir unter anderem sicherlich in die USA schauen, wir können auch in die Türkei schauen, wir können in andere Länder schauen. Aber es gibt auch bei uns tatsächlich Situationen, in denen Anwälte verfolgt werden, in denen Anwälte jedenfalls aufstehen müssen. Und das ist immer ganz gut, wenn man sich dann auch vergegenwärtigt, dass die Probleme in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich angegangen werden. Die Schweizer haben da zum Beispiel ein wesentlich besseres Schutzsystem, auch die Österreicher ein besseres Schutzsystem für verschiedene Angelegenheiten. Und es ist immer ganz gut und erforderlich, auch einfach mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Das schadet in keinem Fall.
Das heißt, Ihre Vereinigung, das Dreiländerforum, stellt sich auch in den historischen Kampf ums Recht im Sinne von Rudolf von Jering und leistet damit edle Arbeit für den Rechtsstaat. Herr Professor Pockemühl, wir werden über das Dreiländerforum Strafverteidigung mit Sicherheit in diesem Format erneut berichten. Für heute danke ich Ihnen für Ihren Einblick in die Arbeit dieses Forums.
Sehr, sehr gerne und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Anmeldungen zu dieser Tagung Dreiländerforum Strafverteidigung sind noch möglich unter der Internetadresse Dreiländerforum mit Umlaut ä geschrieben -strafverteidigung.eu. Wer erinnert sich noch an die Bundestagswahl am 23. Februar 2025? Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Zu reden gibt eine Wahlprüfungsbeschwerde, ein formeller Einspruch, der nach dem Artikel 41 des Grundgesetzes und dem Wahlprüfungsgesetz zulässig und vorgesehen ist. Die Frist dafür beträgt 2 Monate. Ein solcher Beschwerdesteller ist unser Redaktionsmitglied Ulrich Fischer, den ich ganz herzlich begrüße.
Danke für die Einladung.
Herr Kollege Fischer, Sie haben gegen die letzte Bundestagswahl form- und fristgerecht Einspruch eingelegt. Können Sie uns und den Hörern kurz erklären, was waren die Gründe für den Einspruch und was ist danach passiert?
Zunächst, ich bin nicht der Einzige, der sich auf diesem Felde tummelt. Insgesamt gibt es 1028 Wahlbeschwerden, die dem jetzt zuständigen Bundestagsausschuss vorliegen. Ich habe mehrere Gründe angeführt. Ich erwähne hier nur die wesentlichen aus meiner Sicht. Erstens, meines Erachtens ist eine Bundestagswahl mit einem Briefwahlanteil von deutlich über 30% nicht mehr als geheim und damit nicht mehr als Wahl im Sinne des Bundeswahlgesetzes anzuerkennen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Briefwahl zwar grundsätzlich zugelassen, aber immer wieder betont, es ist eine Ausnahme und sie darf nicht überhand nehmen. Wenn mehr als ein Drittel aller Stimmen briefwahlmäßig abgegeben werden, ist meines Erachtens die Schwelle deutlich überschritten. Dann habe ich gerügt, dass die sogenannten Auslandsdeutschen, ein merkwürdiger Begriff, die wahlberechtigt waren, zu mehr als 200.000 Personen ihre Wahlberechtigung deshalb nicht wahrnehmen konnten, weil die Briefe nicht rechtzeitig ankamen. Und dann habe ich auch noch gerügt, dass eine Wahl frei sein muss. Sie muss auch frei sein von Lügen und Betrügereien. Und da meine ich, hat das der ein oder andere Bundestagskandidat, zum Beispiel ein damaliger Fraktionsvorsitzender namens Merz, kurz vor der Wahl genau das Gegenteil gesagt hat von dem, was er hinterher gesagt hat. Und das ist meines Erachtens mit einer freien Wahl nicht vereinbar. Aber ich habe noch ein paar andere Gründe genannt. Und nun heißt es abwarten.
Der Wahlausschuss, der dann eigentlich vorgesehen ist vom Gesetz für die Behandlung der Wahleinsprüche, der hatte sich erst mehr als 4 Monate nach der Bundestagswahl konstituiert. Das war Ihnen, Herr Fischer, zu langsam, weswegen Sie am 22.06.2025, also genau 4 Tage vor der Konstituierung dieses Wahlausschusses, Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe erhoben hatten. Und das Bundesverfassungsgericht hat immerhin in einem 12 Randziffern umfassenden Beschluss Ihre Beschwerde zwar zurückgewiesen, aber dann doch interessanterweise festgestellt, dass es Gründe dafür geben könnte, eine solche Wahlprüfungsbeschwerde doch im Vorhinein zu entscheiden, aber es sei dann doch noch nicht die Zeit dafür gewesen. Sie hätten sich also noch ein bisschen gedulden müssen. Die Entscheidung ist in sich gefühlt nicht ganz stimmig. Ich will einen Aspekt herausgreifen, also der Tenor lautet, die Beschwerde sei nicht zur Entscheidung anzunehmen, da sie nicht statthaft sei. Der Wahlprüfungsvorgang sei vorrangig, den müsse man abwarten. Und die Frist sei noch nicht so lange ausgedehnt, als dass es eine unzulässige Beeinträchtigung des Grundsatzes des effektiven Rechtsschutzes sei. Obwohl das Gericht an einer Stelle, Textziffer 5, einen ganz interessanten Satz schreibt, den darf ich kurz zitieren. Die Gründe dafür, dass der Bundestag die für die Wahlprüfung erforderlichen Schritte nicht unverzüglich nach seiner Konstituierung eingeleitet hat, erschließen sich nicht unter weiteres. Schließlich kann die Prüfung der Legitimation des Parlaments durch den Wählerwillen nicht von den Mehrheitsverhältnissen und von Koalitionsverhandlungen abhängig gemacht werden. Also da ist schon ein kleiner Rüffel in Richtung des Parlaments enthalten. Die Entscheidung selbst, wie ist die bei Ihnen angekommen?
Die Entscheidung ist bei mir vor dem Hintergrund angekommen, dass ich naturgemäß wenig Hoffnung hatte, dass ich in der Sache Recht bekomme. Das liegt unter anderem daran, dass mein Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht in den letzten 10 Jahren so gewaltig erodiert ist, dass es fast nicht mehr vorhanden ist. Aber immerhin, ein Hoffnungsschimmer scheint mir doch zu sein, dass erstens das Bundesverfassungsgericht doch sehr, sehr schnell entschieden hat. Ich hatte ja auch eine einstweilige Anordnung beantragt. Positiv. Punkt Nummer zwei, es gab eine Pressemitteilung. Das heißt, die Verfassungsbeschwerde, die ich erhoben habe, war jetzt nicht so abwegig und auch das Ergebnis der Entscheidung nicht so uninteressant, als dass man sie hätte im stillen Kämmerlein verschwinden lassen können. Und die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu der Frage, wie sich der Wahlausschuss zu konstituieren hat und insbesondere wann, die machen ein bisschen Mut dafür, diese Verfassungsbeschwerde entweder weiter zu verfolgen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, beziehungsweise dann im Wahleinspruchsverfahren auch darauf wieder zurückzukommen. Also insgesamt bin ich, der ich ja das sozusagen als Privatmann, als Verantwortung gegenüber dem Rechtsstaat sozusagen, um es pathetisch zu formulieren, gemacht habe. Insgesamt bin ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Allerdings ist natürlich die Begründung in sich recht widersprüchlich, denn ich habe ja ausdrücklich gerügt, dass das Verfahren zu langsam ist und ich habe keine Wahlfehler gerügt in dieser Verfassungsbeschwerde. Wahlfehler, da hat das Bundesverfassungsgericht völlig recht, die können nur in unserem System, was ich allerdings für falsch halte, nachrangig im Einspruchsverfahren, im Wahlbeschwerdeverfahren geprüft werden. Das ist völlig klar. Aber die Frage der Eilbedürftigkeit ist eine ganz andere. Und da meine ich, dass eine Bundestagsentscheidung über einen Wahlprüfungsausschuss 4 Monate nach der Wahl geradezu abwegig und nicht zu vertreten ist. Und ich bin der Meinung, dass damit auch der Grundsatz des gesetzlichen Richters verletzt wurde. Der Wahlprüfungsausschuss ist ja so etwas Ähnliches wie eine richterliche Instanz. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja ausdrücklich auch gesagt, es gilt das Beschleunigungsgebot im Wahlprüfungsverfahren. Und dieses Wahlprüfungsverfahren muss deshalb so schnell wie möglich ermöglicht werden dadurch, dass den Leuten, die einen Wahleinspruch erheben, auch klar ist, welche Personen darüber entscheiden. Als ich meinen Wahleinspruch einlegte, wusste ich nicht, wie sich der Wahlprüfungsausschuss zusammensetzen wird. Das heißt, ich hatte keinerlei Ahnung, welche Richter über meinen Fall entscheiden werden. Das halte ich für einen Verstoß gegen den Anspruch auf den gesetzlichen Richter, wie er in Artikel 101 Grundgesetz gewährleistet ist.
Ein Hoffnungsschimmer, der sich aus der Entscheidung aus dem Karlsruher Schlossbezirk ergibt, findet sich am Ende von Textziffer 10. Da heißt es, das Bundesverfassungsgericht schließe sich ausnahmsweise an, dass eine Wahlprüfungsbeschwerde auch ohne vorangehende Entscheidung des Deutschen Bundestages möglich sein könne, wenn der Bundestag über den Wahleinspruch nicht in angemessener Frist entscheide. Nur was eine angemessene Frist sei, lässt das Gericht offen. Das scheint mir ein wesentlicher Malus des Wahlprüfungsverfahrens zu sein, denn im gesamten Verfahren gibt es nur eine Frist, nämlich die Einspruchsfrist von 2 Monaten nach der Wahl. Danach ist gesetzlich keine Frist mehr geregelt.
Ja, Sie haben recht. Allerdings, der Begriff Malus ist fast zu höflich formuliert. Ich würde sagen, es ist eine rechtsstaatliche Unmöglichkeit, ein Wahlprüfungsverfahren so zu gestalten, dass es auch am Sankt-Nimmerleins-Tag erst entschieden werden kann. Und was eine angemessene Frist ist, weiß niemand. Man muss sehr pessimistisch sein, wenn man sich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni diesen Jahres anschaut. Da heißt es nämlich, wenn das Bundesverfassungsgericht für eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundestages 20 Monate braucht, dann sei das nicht unangemessen. Aber meines Erachtens ist hier eins zu bedenken. Wir haben in Deutschland ein sogenanntes zweistufiges Prüfungsverfahren. Erste Stufe Bundestag bzw. der dazu errichtete Wahlprüfungsausschuss. Zweite Stufe Verfassungsgericht. Auf beiden Stufen muss die Angemessenheit geprüft werden, was die zeitliche Dauer angeht. Und wenn man jetzt schaut, was hat der Wahlprüfungsausschuss bis jetzt, also mehr als ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl gemacht und stellt dann fest, niente, nichts, gar nichts gemacht, sondern er hat verkündet, vorrangig behandelt er jetzt erstmal die Wahleinsprüche gegen die Europawahl des Jahres 2024. Und da kann man sich vorstellen, wann die Wahleinsprüche gegen die Bundestagswahl 2025 behandelt werden. Und eins sage ich jetzt hier ganz frank und frei, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich bleibe dran und werde das exakt von Tag zu Tag verfolgen und dann die entsprechenden Schritte einleiten.
Ein Systemfehler springt einen da geradezu an, nämlich wenn die gewählten Abgeordneten, deren Mandat möglicherweise bei einem erfolgreichen Einspruch in Gefahr stünde, selbst über das Verfahren zu entscheiden haben. Ja, der Richter in eigener Sache ist ein rechtsstaatliches Problem. Sie sprachen von der Wahlprüfung der Wahl zum Bundestag 2021. Wenn das Gericht schon mal gesagt hat, 20 Monate darf eine Wahlprüfung dauern, das ist schon fast die Hälfte der Legislaturperiode. Ein Blick zu unseren östlichen Nachbarn, beispielsweise nach Rumänien, zeigt uns, dass eine Wahlprüfung innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden kann. Sehen Sie grundsätzlichen Korrekturbedarf?
Natürlich sehe ich grundsätzlichen Korrekturbedarf. Aber wie sagt man so schön, auf mich hört ja keiner. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Strukturen des deutschen Wahlprüfungsrechts, die meines Erachtens rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht genügt, mehrfach abgesegnet und es hat keinen Zweck, jetzt darüber lange nachzudenken, aber es ist eine wahre Unmöglichkeit. Einmal die Zweistufigkeit, die automatisch zu einer langen Verfahrensdauer führt, denn überlegen Sie mal, 20 Monate meint das Bundesverfassungsgericht sei für es selber nicht zu viel, dann könnte auch der Wahlprüfungsausschuss sagen, 20 Monate sind für mich auch nicht zu viel, dann sind wir schon bei 40 Monaten und dann ist die Wahlperiode rum.
Wir geben Ihrer Stimme ein Gewicht, lieber Herr Kollege Fischer, denn Ihre Argumente haben Gewicht. Das zeigt schon diese besprochene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, immerhin 12 Randziffern. Das ist für eine an sich unstandhafte Verfassungsbeschwerde ein außergewöhnlicher Umfang. Für die, die Entscheidungen des Gerichts nicht so häufig lesen, wie wir das von Berufswegen tun, es passiert in der Regel, dass eine solche Beschwerde, wenn sie für unstatthaft gehalten wird, innerhalb einer halben Seite abgearbeitet wird. Da gibt es gar keine Begründung. Also höre ich zwischen den Zeilen durch, dass Sie mit dem Fall noch nach Straßburg ziehen.
Das könnte so sein.
Dann freue ich mich, wenn wir Sie auf dem Weg begleiten dürfen und Ihre Stimme Gehör verschaffen. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Im Rechtsstaat auf Kontrafunk sprechen wir heute unter anderem über das Spannungsverhältnis zwischen Pressefreiheit und Jugendschutz. Zu reden gibt ein Wegweiser aus dem Transgender-Kult, ein Elternratgeber, eine Broschüre mit 45 gedruckten Seiten im Format DIN A4. Diese Broschüre kam auf den sogenannten Index. Nach einer Entscheidung der Bundesprüfstelle wurde diese Broschüre als jugendgefährdende Schrift eingruppiert. Und hierüber spreche ich mit dem Verfahrensbevollmächtigten einer der Autorinnen, Dr. Michael Osege, Rechtsanwalt in Münster. Herr Kollege, herzlich willkommen im Rechtsstaat auf Kontrafunk.
Danke für die Einladung.
Herr Kollege Osege, eine Frage vorweg. Für die Hörerinnen und Hörer, die Jugendschutz zwar gehört haben, aber sich damit noch nicht beschäftigt haben, ich denke, wie die meisten unter uns, vielleicht ganz allgemein zur Hinführung zum Thema. Können Sie bitte unseren Hörern kurz erklären, was ist denn der sogenannte Index? Wie kommt eine Publikation da drauf und wer entscheidet darüber?
Index bedeutet in dem Fall, es geht um Jugendschutzmedien und das Jugendschutzgesetz. Diese entsprechenden Medien, die auf den Index kommen, dürfen nicht veröffentlicht und nicht vertrieben werden. Das ist der Grund. Und das sind die Rechtsfolgen, die sich daraus auf die Aufnahme in den Index unmittelbar ergeben. Darüber entscheidet in dem Fall die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Dahinter steht die Bundesrepublik Deutschland, die dann letztendlich in einem Rechtsstreit auch verklagt werden kann. Und die entscheidet, ob ein Medium, konkret die Broschüre in dem Fall, dann eben auf den Index kommt oder eben nicht. Neben der Feststellung, dass ein Medium indexiert ist, kommt auch noch hinzu, das ist auch wesentlicher Verfahrensgegenstand hier, dass eine Bekanntgabe im Bundesanzeiger erfolgt ist. Im Bundesanzeiger steht dann sinngemäß folgende Broschüre, da ist eine Indexierung festgestellt und darf nicht veröffentlicht oder vertrieben werden.
Jetzt steigen wir mal konkret ein zu diesem Elternratgeber, der online verfügbar war. Und ich darf zwei kurze Passagen aus diesem Text herausgreifen. Da heißt es, ich zitiere, Frau und Mann sind biologische Fakten. Sie lassen sich an den Chromosomen und an der Rolle der Reproduktion festlegen. Männer produzieren kleine Gameten, Spermien, und Frauen große Eizellen. Maskulinität und Feminität hingegen sind Persönlichkeitskonstrukte, die auf Stereotypen und sozialen Normen beruhen. Geschlecht ist binär und unveränderbar, Persönlichkeit ist fluide und vielfältig. So einfach und banal dieser Text klingt, was ist daran jugendgefährdend?
Aus meiner Sicht ist daran nichts jugendgefährdend. Also insbesondere, wenn ich etwas als jugendgefährdend darstellen möchte, dann muss das von entsprechender Schwere sein. Und ich muss diese Schwere dann konkret feststellen und darf nicht einfach aus subjektiven Gesichtspunkten etwas als jugendgefährdend darstellen. Also wenn ich das mache, dann muss ich konkrete Argumente nennen, warum eine solche Veröffentlichung tatsächlich jugendgefährdend ist. Also das muss wissenschaftlich im Zweifel belegt werden.
Sie hatten in unserem Vorgespräch erwähnt, dass Sie normalerweise nicht über Verfahren berichten, die noch vor Gericht anhängig sind. Wieso machen Sie in diesem Fall eine Ausnahme, Herr Kollege?
Normalerweise mache ich das überhaupt nicht beim laufenden Verfahren, dass ich mich in irgendeiner Weise äußere. Und im vorigen Fall habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich habe umfassend mit der Mandantin gesprochen und die Mandantin hat mich ausdrücklich gebeten, dieses Interview zu machen, zu führen. Deswegen mache ich dann eine Ausnahme vom Grundsatz keiner Interviews im laufenden Verfahren.
Die Bundesprüfstelle hat diese Broschüre auf den sogenannten Index gesetzt, also die Schrift insgesamt als jugendgefährdend eingestuft. Und das Verwaltungsgericht Köln hat nach ihrer Klage hin im Eilrechtsverfahren diese Entscheidung zunächst gehalten. Ein wesentliches Argument in der Entscheidung der Bundesprüfstelle, aber auch des Verwaltungsgerichts, sind Begrifflichkeiten. Zum Beispiel die Begrifflichkeit Transgender-Kult. Jetzt ist die Broschüre im Wesentlichen eine Übersetzung aus einem Buch der US-amerikanischen Autorin Maria Keffler. Ist denn jenes ursprüngliche Buch, also die Quelle an sich, auch indexiert worden?
Nein, das ist ja das Kuriose. Zum einen ist die ursprüngliche Quelle nicht indexiert worden. Man ist nicht gegen die ursprüngliche Quelle vorgegangen. Dazu kommt eben halt, es gibt mittlerweile eine zweite Auflage in Deutsch dieser Broschüre, die online erhältlich ist durch jedermann, wo auch nicht die neuen Autoren, die aus Hongkong kommen, auch nicht sich mit der Mandantin oder sonst irgendjemand kurzgeschlossen haben, sondern die einfach diese Broschüre weiter vertreiben als zweite Auflage. Und unseres Wissens nach ist diese nicht indexiert worden. Das heißt, eigentlich verhält man sich in rechtswidriger Weise. Das heißt, die Broschüre ist indexiert und darf nicht veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite bringt ein Unternehmen aus Hongkong die auf den unter anderem deutschen Markt. Und das kann es in dem Sinne auch nicht sein. Also von daher höchst widersprüchlich das Verhalten der Bundesprüfstelle hinsichtlich der Quellbroschüre und auch hinsichtlich der zweiten Auflage, die beide nach wie vor auf dem deutschen Markt erhältlich sind.
Die Bundesprüfstelle argumentiert im Wesentlichen damit, dass gerade junge Menschen auf der Suche nach Informationen seien zum Thema Gender-Inkongruenz und dass dieser Elternratgeber die Kinder und Jugendlichen, die sich in einem Entwicklungsprozess befinden, stark verunsichern könnte. Ja, Transgender sei, so die Entscheidung weiter, Ausdruck von Vielfalt. Den weiteren Absatz will ich jetzt unseren Zuhörern ersparen. Diese Broschüre enthalte eine gegen junge Transmenschen gerichtete diskriminierende Botschaft, so der Bescheid. Kann es denn nicht auch anders sein, dass eine solche Broschüre, wenn sie Fragen aufwirft, und die Broschüre lässt ja tatsächlich die andere Meinung auch zu Wort kommen, dass eine solche Broschüre nicht verunsichert, sondern auch Orientierung geben kann und Fragen beantworten kann?
Sehe ich völlig genauso. Also zum einen ist die Broschüre als Elternratgeber dargestellt worden und richtet sich ausdrücklich eigentlich nicht an die Kinder und Jugendlichen. Auf der anderen Seite ist es einfach so aus meiner Sicht, dass die Broschüre einfach einen Beitrag darstellt, der dazu führt letztendlich, dass man sich über bestimmte Dinge, über bestimmte Bereiche, über bestimmte Alternativen einfach Gedanken macht, wodurch die Broschüre erheblich beitragen kann. Das ist der Punkt und das wird nicht gesehen. Und da sind wir eigentlich auch bei dem innerlichen Punkt, bei dem juristischen Ansatz quasi, dass dieses natürlich auch von der Meinungsfreiheit gedeckt wird und Pressefreiheit auch. Und die Broschüre soll nur einen Beitrag dazu leisten, über den man sich Gedanken machen kann und den man zur eigenen Meinungsbildung mit hinzuziehen kann.
Die Entscheidung der Bundesprüfstelle wie auch des Verwaltungsgerichts Köln in einem Beschluss vom Februar 2024 gehen davon aus, dass die Broschüre geeignet sei, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren, weil der Inhalt verrohend wirke und Transpersonen diskriminiere. Dabei wird Bezug genommen auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts des Ersten Senats vom 11. Januar 2011. In diesem Beschluss wird zunächst anerkannt, dass es wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis sei, dass die Zugehörigkeit eines Menschen zu einem Geschlecht nicht allein nach den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen im Zeitpunkt seiner Geburt bestimmt werden kann, sondern sie wesentlich auch von seiner psychischen Konstitution und selbstempfundenen Geschlechtlichkeit abhängt. Das ist Ausfluss von Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1. Ich glaube, damit können wir unabhängig von der persönlichen Orientierung d'accord gehen. Aber es wird weiter zitiert von dieser Bundesprüfstelle, dass diese Broschüre durch die aufgeworfene Kritik das in Abrede stelle. Was können Sie hiergegen argumentativ ins Feld führen, Herr Kollege?
Wir müssen gucken, wie die normativen Voraussetzungen sind. Grundlage für die Aufnahme, wenn die Indexierung ist, Paragraph 18 Jugendschutzgesetz. Da heißt es unter anderem, Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen gemeinschaftlichen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der Bundeszentrale nach Entscheidung der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Und jetzt kommt es eigentlich dazu, sehen vor allem unsichtliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen Gewalthandlungen wie Mord und Mittelszenen selbstzweckhaft und detailliert hergestellt werden oder Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchführung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahegelegt wird. Daran hat man sich zu orientieren. Und so ist dann letztendlich auch das Gesetz auszulegen. Und das ist Maßstab letztendlich sowohl für das Bundesverfassungsgericht als auch für die Bundeszentrale. Daran muss man sich orientieren. Und das ist genau das Problem. Verrohend wirkende ist zu vergleichen mit den anderen normativen Elementen, die genannt werden. Verrohend wirkend ist als Beispiel zu sehen. Und wenn ich eine Indexierung annehme oder feststelle, dann muss diese sein gleichwertig mit einer Gewalttätigkeit, mit Verbrechen, Rassenhass, anreizenden Medien, Gewalthandlung wie Mord und Metzelszenen, Selbstjustiz. Und das ist vorliegend definitiv nicht der Fall. Also wir bewegen uns auf dem Feld, dass man zusätzliche Argumentation darstellt, um letztendlich sich eine Meinung zu bilden. Aber es liegt nicht mal ansatzweise vor, etwas, was mit Gewalttätigkeit, Verbrechen, Mord, Metzelszenen, Selbstjustiz zu tun hat. Also von daher ist das verrohend wirkende Mittel völlig unzulässig, das hier im vorliegenden Fall anzunehmen. Da ist nichts verrohend wirkendes. Also von daher gehen die Gerichte, aber auch die Prüfstelle explizit ganz weit an der eigentlichen Thematik, an dem Wortlaut des Gesetzes vorbei.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, dass tatbestandlich der Paragraph 18 Jugendschutzgesetz noch gar nicht eröffnet ist, weil der Inhalt der Broschüre das gar nicht hergibt. Das Verwaltungsgericht folgt insoweit aber der Bundesprüfstelle, in dem argumentativ, man kann fast sagen, vielleicht in einem Klimmzug sogar, versucht wird, diese Jugendgefährdung noch herbeizuargumentieren, indem man sagt, wenn die Würde junger transsexueller Menschen im Kern verletzt würde, seien gravierende psychische Schäden zu befürchten, bis hin zur Förderung von Selbstmordgedanken.
Das halte ich für grundlegend falsch, weil wir müssen uns daran halten, letztendlich, was der Gesetzgeber und das Gesetz hergibt, und können nicht irgendwelche subjektiv gefärbten Meinungen äußern und darauf die Entscheidung letztendlich gründen.
Eine besondere Problematik in dem Verfahren ergibt sich ja auch noch am Beweismaß. Wir befinden uns zwar im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in dem der Amtsermittlungsgrundsatz gilt. Allerdings betont das Verwaltungsgericht Köln an zwei Stellen der Entscheidung, dass diese Prüfstelle einem Sachverständigengremium gleichzustellen sei und ein Gegenbeweis nur durch ein anderes Sachverständigengutachten, nicht jedoch durch ein Privatgutachten geführt werden könne. Was sagen Sie zu diesem Beweismaß? Und die Frage drängt sich auf, wenn ich Sachverständigenbeweis brauche, warum erholt das Gericht nicht selbst ein Sachverständigengutachten?
Das ist ganz einfach. Letztendlich ist es richtig, dass der Spruch einer Bundesprüfstelle natürlich die Wirkung eines Sachverständigengutachtens in dem Sinne hat, was ich erschüttern kann. Das Problem vorliegend besteht jedoch darin, dass ich bereits normativ an den Voraussetzungen vorbeigehe. Das, was angesprochen wird von wegen Sachverständigengutachten der Wirkung, das bezieht sich auf den Inhalt. Nur zum Inhalt komme ich erst gar nicht, wenn ich die normativen Voraussetzungen gar nicht erfülle. Das ist vorliegend das Problem. Wenn ich mich auf die Sachverständigenebene bewege, dann gehe ich nach wie vor definitiv vorliegend an den eigentlichen gesetzgeberischen Voraussetzungen vorbei. Und das ist genau das Problem.
Wir haben jetzt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln vorliegen. Wie geht das Verfahren nun weiter?
Das Verfahren geht jetzt soweit weiter nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, dass wir einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Münster gestellt haben. Voraussetzung ist erstmal, dass das Oberverwaltungsgericht die Berufung überhaupt zulässt, bevor es dann in die eigentliche materiell-rechtliche Prüfung eingeht. Dabei kann man jedoch davon ausgehen, dass die Entscheidung über die Zulassung der Berufung bereits ein Indiz in dem Sinne darstellt, wie das Oberverwaltungsgericht möglicherweise entscheiden wird und wie es vorgeht. Man muss ergänzend dazu sagen, wenn wir eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vorliegen haben, werden wir diese inhaltlich gesondert prüfen, wobei wir bei entsprechendem Prüfergebnis nicht abgeneigt sind, die nächstmögliche Instanz einzuschalten.
Diese Verfahren sind natürlich auch mit teilweise erheblichen Kosten verbunden. Wie kann Ihre Mandantin diese Kosten aufbringen? Trägt da eine Rechtsschutzsicherung einen Teil oder ist sie auf Spenden angewiesen?
Das ist tatsächlich so, wenn diese Verfahren, die wirklich sehr, sehr aufwendig sind, wenn die durchgeführt werden sollen, dass das natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden ist. Frau Broder hat in dem Fall auf der Internetseite www.frauenheldinnen.de eine Spendemöglichkeit dargestellt, über die man sich daran beteiligen kann. Und Frau Brode ist darauf angewiesen, dass auch dieses Spendenkonto auch weiter gefüllt werden kann.
Dann danke ich an dieser Stelle erstmal für diesen vertieften Einblick in ein sehr besonderes Verfahren, das man nicht alle Tage hat. Und es ergeht von hier aus die herzliche Einladung, dass Sie uns wieder berichten, wenn eine Entscheidung des OVG Münster vorliegt.
Gerne, danke schön.
Hören Sie jetzt einen Kommentar von Carlos Gebauer.
Kunstwerke sind attraktiv. Sie attrahieren nicht nur ästhetische oder wirtschaftliche Interessen, sie ziehen merkwürdigerweise immer auch Attentäter an. Gewalt gegen Kunst ist ein eigenwillig verbreitetes Phänomen. Dass Künstler mit ihrem Werk etwas sagen möchten, scheint Angreifer zu motivieren, Hammerschläge und Messerschnitte gegen Leinwände, Farbbeutelwürfe gegen Skulpturen oder eigene Übermalungen auf Gemälden ebenfalls mit eigenen Botschaften zu versehen. Das Beschädigungs- oder Zerstörungstun wird gerne mit politischer Notwendigkeit erläutert, als Aufschrei gegen die Gier, als Protest gegen die Benachteiligung von Behinderten, als demütiger Gruß an Gott und die Schöpfung, zur Verteidigung der weiblichen Ehre oder eben auch als Gesprächsangebot an den Künstler. Ob nun wer die Mona Lisa böse in ein Säurebad tunkt oder eine anbetungswürdige Fettecke bei Reinigungsmaßnahmen gutwillig von der Decke schabt, mit unterschiedlichsten subjektiven Haltungen werden der Menschheit objektiv Kulturschätze entzogen, die als Original schlicht unwiederbringlich sind. Allenfalls Salvatore Garau hatte sich mit seiner unsichtbaren Skulptur von vornherein gegen derlei Entgegenständlichungen imprägniert. Das Original seines sinnlich inexistenten Artefakts ging deswegen wohl auch für den Spottpreis von 15.000 Euro über die Ladentheke. Seither ward von dem Exponat nichts mehr gehört. Gesehen ja sowieso nicht. Aktueller Anlass zur Beschäftigung mit dem Grenzbereich von Recht und Kunst ist ein jüngst wieder sozialmedial neu aufgewärmter Skandal aus Karlsruhe, der die Gemüter vor 10 Jahren bewegt hatte. Der österreichische Künstler Erwin Wurm, der sonst damit begeistert, überdimensionale Gurkenplastiken vertikal in einen Garten zu stellen, hatte damals einen im Heckbereich grotesk verbogenen Kleinlastwagen mit seinen Vorderrädern in eine Fußgängerzone der Fächerstadt platziert und die Heckachse des Gefährts gegen die nebenstehende Hauswand gelehnt. Mit unterschiedlichen inneren Haltungen werden der Menschheit Geschenke dargebracht, die als Original an Schlichtheit ohne Dringlichkeit sind. Ein unsichtbarer Karosseriebau-Azubi schuf durch lebenslang geschulte Künstlerhand ein räumliches Gesprächsangebot mit eigenem Botschaftspersonal. Der Karlsruher Legende nach will sich ein kunstaffiner Parkraumüberwachungsassistent bewusst und gezielt den intelligenten Scherz erlaubt haben, dem gurkenartig verdrehten LKW heiter unernst ein amtliches Knöllchen unter den Scheibenwischer geklemmt zu haben. Die Behörde war eingeweiht, sagt man. Das Sanktionsbeil fiel nur zum Spaß, heißt es. Ordnung habe nicht sein müssen, sondern Heiterkeit. Wenn künstlerische Kreativakte als wirkliches Novum das Licht der Welt erblicken, dann können sie im besten Falle, und das schlägt den Bogen zum Juristischen, rechtlich normativ noch nicht erfasst sein. Denn das Ungesehene bricht wesensnotwendig aus dem Regelhaften aus und kann so denknotwendig nicht schon Gegenstand einer Regelung sein. Insofern schafft sich die Kunstfreiheit immer auch einen Raum, der prinzipiell außerhalb des Rechtes steht. Und wenn sich, am Rande bemerkt, Nietzsche den verheirateten Philosophen nur als Besetzung für eine Komödie denken konnte, dann gehört ein staatlich regelalimentierter Künstler wohl auf dieselbe Bühne. Die besondere Herausforderung an rechtsschöpfend gestalterische, anwaltliche Arbeit besteht oft darin, einen bekannten Sachverhalt aus seinem Regelkontext zu lösen und ihn in ein normativ anderes Licht zu tauchen. Statt Autofahrer zum Spaß mit Bußgeldern zu quälen, zielt die Kunst dieser Disziplin dahin, den Betroffenen neue Handlungsspielräume aufzuzeigen, sie also zu befreien, statt sie einzuschnüren. Neben der Kunst schützt unsere Verfassung bekanntlich auch die Wissenschaft. Und die Frage steht im Raum, ob ein verheirateter Wissenschaftler, nennen wir ihn Herr Meyer, in die Tragödie gehören könnte, wenn er mit seiner Gattin, nennen wir sie Frau Schulz, als das Ehepaar Schulz-Meyer publiziert und renommiert hätte. Was plagiatsrechtlich ein Farbbeutelwurf wäre, ließe sich namensrechtlich als ein ganz anderes Gesprächsangebot ausleuchten. Man ändere einfach das Minus im Doppel-Namen in ein Plus und erkläre, mein Name sei fortan Schulz plus Meyer. So schafft ein einziger zusätzlicher, gurkengleich vertikaler Strich, klein wie ein Wurm, einen ganz neuen Rezeptionsraum. Gebeugt wie ein Auto an der Wand steht dieses Autorenkollektiv dann rechtlich gesehen wieder für alles gerade.
Das war der Kommentar unseres Kollegen Carlos Gebauer. Als ich Rechtsreferendar in Bayern war, immerhin vor ziemlich genau 30 Jahren, wurde mir das Verwaltungsrecht mit drei tragenden Prinzipien nahegebracht. Erstens, das haben wir immer schon so gemacht. Zweitens, wo kämen wir denn dahin, wenn wir es plötzlich anders machen? Und drittens, da könnte ja jeder kommen. Die Standhaftigkeit und Verlässlichkeit gewisser Abläufe im Rechtsstaat ist unbestreitbar ein stabilisierender Faktor. Man kann sich, oder besser, man konnte sich darauf verlassen, dass die Polizei dein Freund und Helfer war und die wirklich bösen Jungs aus dem Verkehr ziehen würde, während man bei Lausbubenstreichen und alltäglichen Nachlässigkeiten erleben durfte, dass die Polizei auch ein Auge zudrücken konnte. Mordfälle und Gewalttaten passierten im Tatort und bei Derrick im Abendprogramm und am nächsten Morgen war die Fahrt zum Arbeitsplatz oder in die Schule im öffentlichen Verkehr sicher und gesittet. Von einem solchen Idealstaat oder dem von mir in dieser Weise idealisierten Staat haben wir uns sehr weit entfernt. Die Gewalt- und Jugendkriminalität steigt, auch wenn Boris Palmer, der noch Oberbürgermeister in Tübingen, das nicht wahrhaben will. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt zwar, dass die Gesamtzahl der erfassten Straftaten in Deutschland in den letzten 20 Jahren gesunken ist, die Gewaltkriminalität steigt hingegen bei Heranwachsenden und Jugendlichen teilweise erheblich. Ein Thema, das uns in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich beschäftigt und auch hier im Rechtsstaat ein Thema sein wird. Aus der öffentlichen Berichterstattung völlig verschwunden ist die Diskussion um die Neuwahl der Richter zum Bundesverfassungsgericht. Nach dem unfreiwilligen Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf halten die Parteien die Namen von Kandidaten unter Verschluss. Ein Vorgang von höchstem öffentlichen Interesse wird außerhalb der Wahrnehmung der Öffentlichkeit gehalten. In Essen berichtet der freie Journalist Sebastian Weber für sein Format Weichreite TV von einer Veranstaltung von linken Gruppen unter dem Motto Bass gegen Hass. Der Journalist wird angerempelt, bedrängt und gestoßen, beleidigt, geschubst und bestohlen und kann letztlich seine Arbeit nur unter Polizeischutz fortsetzen. Ob die Staatsanwaltschaft in Essen gegen die Angreifer ein Ermittlungsverfahren einleiten wird? Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beschlagnahmt Smartphones bei einem Tatvorwurf des Diebstahls geringwertiger Sachen, während das Bundesverfassungsgericht Zweifel an der Verfassungsgemäßheit derartiger Beschlagnahmen äußert. Die Entscheidung brachte aber noch kein Urteil, weil die dortige Beschwerdeführerin den Rechtsweg nicht erschöpft hatte. Und Robert Habeck ist nicht mehr im Bundestag, weil er auch sonst kein Mandat in einem Gemeinderat, Kreistag oder Landtag innehat, ist er aus dem Schutzbereich des § 188 Strafgesetzbuch in Deutschland, der sogenannten Majestätsbeleidigung, herausgefallen. Eine Gegenbewegung der von ihm mit Strafanzeigen überzogenen Bürger ist bisher ausgeblieben. Und dennoch zeigt die Vergangenheit der vielen Strafanzeigen von Politikern wie Annalena Baerbock und Marie-Agnes Strack-Zimmermann neben dem genannten Ex-Wirtschaftsminister, dass der § 188 Strafgesetzbuch dringend abgeschafft gehört. Sie sehen, die Themen gehen uns nicht aus und so seien Sie gespannt, was in der kommenden Woche unser Kollege Thomas Michael Seibert für Sie an Berichtenswertem aus unserem Rechtsstaat an dieser Stelle aufbereitet. Heute danke ich Ihnen fürs Dabeisein. Mein Name ist Michael Moser. Auf Wiederhören im Kontrafunk.